Wie feiert man eigentlich Erntedank? Wie feiert man ein Fest, wo man an die Gaben denkt, die Gott uns geschenkt hat? Im Hebräerbrief finden wir dazu vielleicht die Antwort. Hebräer 15 bis 16. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Also könnte man die Frage schnell beantworten, wie feiert man Erntedank? Gott loben und Gott danken und mit anderen teilen. Das wäre so die Kurzantwort daraus. Wo wird eigentlich noch das Erntedankfest als Dankfest verstanden und empfunden? Wir hier in unserer ländlichen Gegend können das, denke ich, noch ganz gut nachempfinden. Ich erinnere mich noch gut als Kind und als Jugendlicher an die Düfte von den Früchten auf den Äckern. Und wer noch vieles in seinem eigenen Garten anbaut, der kann das auch noch sehr gut nachempfinden. Stell mal die Frage, wer hat eigentlich noch einen Gemüsegarten zu Hause oder vielleicht auch ein Gewächshaus. Sind nicht mehr ganz so viele. Wer ernten denn noch Kartoffeln heute? Wer hat noch einen Acker, auf dem er etwas anpflanzt? Wer kennt eigentlich noch das Bevorraten der Ernte bis zum nächsten Jahr? Ich kann mich daran erinnern, dass wir hatten eine Seite des Ackers, des Gartens war Acker, da waren nur Kartoffeln. Und diese Kartoffeln kamen im Herbst heraus und da wurden sie eingekellert. Und das hielt bis zum nächsten Frühjahr. Ich kann mich als Kind und Jugendlicher auch noch gut an die Zeiten erinnern, wenn sonntags meine Eltern Besuch hatten und wir als Kinder dabei saßen und dann nach dem Kaffee oder nach dem Tee trinken, schaute man mit dem Besuch den Garten an. Man ging durch den Gemüsegarten, um zu schauen, oh, wie schön alles gewachsen ist oder vielleicht, wo es vielleicht nur einen kümmerlichen Wuchs gab. Aber wie ist das in den Städten? Wie ist das in den Städten? Vielleicht haben ganz viele in den Städten einen sogenannten Schrebergarten. Aber das ist ja nicht die Menge. Aber wer das nicht hat, da kauft man Obst, da kauft man Gemüse aus fernen Anbaugebieten. Da kann dann leicht auch das Empfinden für eine Zeit der Ernte verloren gehen. Denn ganzjährig ist ja alles verfügbar. Kühlketten halten alles bereit. Erdbeeren im Januar, kein Problem. Tomaten im Februar, warum nicht? Orangen im März, man muss nur zugreifen. Das ist eigentlich unsere heutige Realität. Viele verlernen deshalb, in gewissen Rhythmen zu leben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Frühling wird angebaut und angesät und im Herbst wird das geerntet, was im Sommer gewachsen ist. Und weil dieser Rhythmus ein Stück verloren geht, vielleicht auch schon verloren gegangen ist, tut uns das nicht gut. Und dann kann leicht die Frage aufkommen, Kann man Erntefeste eigentlich noch ohne Gott feiern? Oder mit Gott? Man braucht dazu vielleicht gar keine Kirche mehr heute. Vielleicht auch gar nicht mehr Gott. Bei uns in dieser ländlichen Gegend auf den Dörfern wird ja ab Mitte September bis Anfang Oktober Erntedank als großes Dorfspektakel gefeiert, an einigen Orten, mit Erntenumzügen. Da sind geschmückte Straßenzüge und man schaut, wie der Umzug da durchfährt. Da sind Menschen in Feierlaune. Das ist natürlich ein Highlight für die Nachbarschaft, ja für den ganzen Ort. Aber sieht man in dem Moment noch Gott als den Schöpfer aller guten Gaben? Mir kommen da manchmal schon einige Zweifel. Das sieht manchmal eher aus wie ein Karnevalsumzug mit vielen aktuellen Themen dargestellt. Erntedank ohne Gott. Zu den Zeiten der Nationalsozialisten in der dunklen Zeit unseres Landes wurde Jahr für Jahr das Reichserntefest gefeiert. Reichserntefest, eindrucksvoll begangen mit großen Pyramiden von Erntegarben, aufgetürmten Bergen von Äpfeln, Kartoffeln, Kohlsorten und vieles mehr. Aber von Gott war in dieser Zeit überhaupt nicht die Rede. Von Jesus schon überhaupt nicht. Stattdessen gab es einen Tischspruch. Ich möchte den jetzt nicht zitieren, weil der mir sehr, sehr schwer über die Lippen geht. Dieser Tischspruch brachte zum Ausdruck, dass man ohne Gott gut essen und feiern konnte. Das war wirklich eine dunkle und eine wirklich gottferne Zeit. Ja, wie können wir dankbar werden? Wir wollen uns klar machen, warum unser Erntedankschmuck heute Morgen gekrönt ist vom Kreuz. Dem Zeichen Jesu Christi, dem Zeichen des Leidens Christi. Das kann und soll uns einstimmen, dankbar zu sein. Wir wollen uns klar machen, warum es gut ist, jede unserer Mahlzeiten zu beginnen mit einem Dankgebet. Dankbarkeit. Ist das noch in unseren Köpfen oder ist das in unserer Zeit alles ziemlich weit weggerückt? Wo doch das Essen heute überwiegend von Aldi, von Lidl, von Edeka, Marktkauf oder Netto kommt. Vielleicht übertreibe ich ein wenig. Was müsste geschehen, damit für jeden von uns heute tatsächlich wirklich Erntedankfest ist? Womit müsste der Erntedanktisch heute geschmückt sein, damit uns bewusst wird, dass das von Gott geschenkt ist? Erntedank hat doch tatsächlich etwas mit Dankbarkeit zu tun. Vor vielen Jahren in einer Stadtgemeinde schmückte Jugendliche den Erntedanktisch. Da waren Salatköpfe, da waren Karotten, Weißkohl, Obst und alles Mögliche. Und natürlich der obligatorische Kürbis ausgestellt. Im Hintergrund hatten sie verschiedene Gegenstände gestellt, die wie zunächst viele meinten, mit Erntedank, mit Ernte überhaupt nichts zu tun hatten. Da war ein elektrisches Rührgerät. Eine Bohrmaschine, da waren Bücher und noch einige Dinge des normalen Alltags und der Freizeit dekoriert. Daran wird ja zunächst gar nicht gedacht, wenn es um die Ernte und um Gottes Gaben geht. Und dann gab es nach dem Gottesdienst auch Diskussionen darüber, gehören denn diese anderen Dinge des Lebens nicht auch zu den Geschenken, die Gott uns gibt und die uns möglich gemacht wurden? Müssen wir nicht auch dafür dankbar sein, dass wir sie haben? Heute würden vielleicht einige noch ganz andere Dinge dazulegen, vielleicht multimediale Spielzeuge, Geräte, Smartphone oder iPad. Wäre dann für jeden von uns Erntedank? Ich glaube, dass Erntedank, das sagt ja auch der Ausdruck, zuallererst mit Dank zu tun hat. Danken hat mit Denken zu tun. Denken an den, der alles gibt, von dem alles kommt, nämlich an den Schöpfer aller guten Gaben. Vieles ist heute eher selbstverständlich. Aber da könnte unser Leben noch einmal ganz anders sein und eine Weite gewinnen, nach der wir uns manchmal sehnen. Es macht doch dann erst richtig Freude, wenn wir für etwas von ganzem Herzen dankbar sind. Wenn wir spüren, wie uns das froh und wie uns froh macht und wie uns das erfüllt und wie uns das glücklich macht. So von Herzen dankbar zu sein, wenn man entdeckt, da hat sich einer, nämlich unser Schöpfer, unser Vater im Himmel, Gedanken gemacht. Jemand hat an mich gedacht, hat etwas für mich getan, ganz speziell für mich. Es gibt eine Begebenheit, ich weiß nicht, ob es in den USA war oder in Australien, da haben zwei Farmer, die weit voneinander entfernt wohnten, aber die hatten so vereinbart, dass sie sich einmal an einem Ort trafen. Jeder stieg auf sein Pferd und ritt durch die Steppe dem anderen entgegen. Als sie sich schließlich treffen, sagt der eine, denk dir, was ich unterwegs erlebt habe. Beinahe wäre ich hier gar nicht angekommen. Auf dem Weg hierher hat plötzlich mein Pferd gescheut und hat mich im hohen Bogen abgeworfen. Gott sei Dank ist mir aber nichts passiert. Aber als ich aufstand und ein paar Schritte gegangen bin, da habe ich mich erschrocken. Denn nur ein paar Schritte weiter wäre ich in eine tiefe Schlucht gefallen. Ich bin dann gleich auf die Knie gefallen und habe Gott gedankt, von Herzen gedankt, dass er mich so wunderbar bewahrt hat. Da sagte der zweite Farmer, wenn ich das so höre, was du da erlebt hast und erzählt hast, dann kann ich sagen, ich habe Gottes Hilfe noch viel wunderbarer erlebt und erfahren als du. Mein Pferd hat nicht gescheut, hat mich ganz ruhig und sicher ohne jeden Unfall hierher getragen. Ich bin überhaupt in keine Gefahr geraten, wenn ich daran denke, was alles hätte passieren können. Wo beginnt unser Dank? Erst dort, wo etwas Außergewöhnliches passiert ist? Oder vielleicht schon da, wo ich Augen dafür habe, wie wenig selbstverständlich es ist, dass man zusammen sein kann, dass man miteinander reden kann, füreinander da sein kann, leben kann, alles hat, was man zum Leben braucht. Wo sind diese Situationen und Erlebnisse in unserem Leben, die uns vor Gott auf die Knie fallen lassen? Unser Problem wird es nicht sein, davon bin ich überzeugt, dass wir irgendwann keine selbst geernteten Nahrungsmittel mehr haben. unser Problem wird ein viel größeres und viel tieferes sein. Nämlich, dass wir nicht mehr vor Gott auf die Knie fallen, weil alles so selbstverständlich ist. Wir haben anscheinend keinen Grund mehr zur Dankbarkeit. Und ich befürchte, dass es nicht nur eine Zeiterscheinung ist. Die Dankbarkeit, von der unser heutiger Predigttext spricht, geht eigentlich auch noch viel tiefer. Die betrifft nicht nur das Normale, sondern das Besondere. Wie heißt es dort noch? Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Dank für das Besondere, für Gottes Rettungstat. Mein Dank Gott gegenüber betrifft nicht nur das Alltägliche, sondern das Besondere. Israel nämlich brachte dann immer nur ein Lobopfer, wenn sie eine besondere Erfahrung gemacht hatten mit Gottes Güte, mit Gottes Barmherzigkeit. Und sie brachten dann ein Lobopfer, wenn er sie aus einer bestimmten Gefahr oder Not errettet hatte. Wir haben seit dem Tod von Jesus am Kreuz, woran uns dieses Zeichen des Kreuzes erinnert, wir haben ununterbrochen Grund, Gott zu loben, ihm zu danken, ja, ihn zu preisen. Denn er hat uns von unserer Schuld befreit. Er hat den Weg frei gemacht zum Vater. Er hat uns aus einer ausweglosen Lage die Möglichkeit geschaffen, gerettet zu werden. Und wenn wir nachher noch miteinander das Abendmahl feiern, dann können wir diese tiefe Dankbarkeit auch ein Stück neu zum Ausdruck bringen und verinnerlichen. Jesus ist Grund für unser Danken und das führt uns zur inneren Freude. Eine Freude, die eine Herzensfreude wird. Und ich wünsche, dass ihr diese Herzensfreude, dass wir immer wieder diese Freude im Herzen haben, dass sie euch und uns stark macht, auch besonders für die Herausforderungen des Alltags, wo nicht immer alles gut läuft und wo wir manchmal dann auch Dinge haben, wo wir sagen, Gott, warum? Warum tust du das? Warum muss ich das erleben? Ich habe gerade gesagt, bewusst habe ich das gesagt, eigentlich müssten wir Grund zum Loben und Danken haben. Denn eigentlich sieht es bei uns des Öfteren ganz anders aus. Da wird mehr lamentiert und da wird mehr geklagt, statt gedankt und gelobt. Wie oft habe ich das bei meiner früheren Tätigkeit erlebt, dass Menschen sich aufregen über Kleinigkeiten. Wenn ich Kunden besucht hatte, dann ging das los, weil da waren 3 Cent teurer geworden, da war 10 Cent teurer geworden, da war immer irgendwie eine Unzufriedenheit. Und wenn ich dann fragte, was hast du denn jetzt weniger zum Leben? Nee, eigentlich gar nichts. Und wenn ich dann nochmal nachhakte, aber warum klagst du eigentlich? Ja, aber, und dann wusste man nicht recht. Wie oft können die Menschen in die Klagelieder dieser Welt einstimmen? Und nicht nur die Menschen, die keinen Bezug zu Gott und Kirche haben, auch wir Christen können da manchmal ganz gut mithalten. Dankbarkeit muss zur Lebenshaltung werden. Natürlich könnte es uns in vielen Dingen noch besser gehen. Natürlich gibt es auch Dinge, wo wir uns Sorgen machen. Aber müssen wir denn erst ein Stück mit der Nase darauf gestoßen werden, dass, wenn wir zum Beispiel in die Länder dieser Erde schauen, Hunger, Überschwemmungen, Erdbeben, Kriege, Wirbelstürme, um wenigstens ein Stück Dankbarkeit zu lernen? Wie weit ist es eigentlich mit uns ein Stück gekommen, dass wir das alles so selbstverständlich nehmen? Als ob es uns immer gut gehen müsste. Die Älteren unter uns, die können da noch von ganz anderen Zeiten sprechen. Es ist nicht selbstverständlich, dass es immer nur die anderen trifft. Wie würde sich unsere Welt und unsere Gesellschaft, ja auch unser eigenes Leben ändern, wenn diese Dankbarkeit unser Leben durchziehen würde? Vom frühen Morgen bis zum Abend ein Gefühl der Dankbarkeit zu haben. Im Herzen. Und daraus eine Freude zu haben, dass es uns gut geht. Das Leben, das wir haben, das ist doch ein Geschenk. Würden wir das doch eigentlich mehr begreifen und verinnerlichen? Was sind denn all die Widrigkeiten unseres Alltags? Ja, der Streit vielleicht mit den Behörden oder mit den Nachbarn, die Probleme im Alltag, die wir haben, Sorgen, Nöte. Was ist das alles dagegen, gemessen gegen das Geschenk, das Gott uns gibt? Gemessen gegen das Leben, das er uns schenkt? Gemessen gegen jeden Tag, den wir erleben? Und wenn es partout nicht passt, wer dauernd an seinem Leben etwas auszusetzen hat und immer noch nach höheren Zielen und nach mehr schielt und strebt, der könnte doch mal vielleicht mit einem Mann oder einer Frau für eine Woche tauschen und in die Ukraine gehen. Oder in den Libanon. Oder nach Syrien. Oder in den Gazastreifen. Oder vielleicht tauschen mit einer Frau aus Indien. Und sei es nur für eine Woche, wie schnell käme dann doch die Dankbarkeit zurück. Und wer diese Dankbarkeit nicht wenigstens ansatzweise gelernt und eingeübt hat, der braucht sich an den Rest unseres Predigttextes erst gar nicht ranzumachen. Dort heißt es, und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Mit zitronensaurer Miene soll keiner mit anderen teilen. Solche Opfer gefallen Gott nämlich ganz und gar nicht. Wer missmutig opfert, der soll lieber das Portemonnaie in der Tasche stecken lassen. Nein, auf solche Opfer kann Gott getrost verzichten. Es steht auch nirgends, dass ein Opfer uns leicht fallen wird. Ein Opfer eben soll es sein. Das ist etwas, was mich Mühe kostet. Und was mir auch wehtut vielleicht. Sonst ist es allenfalls eine milde Gabe. Und das muss nicht Geld sein. Zeit und Kraft ist eine mindestens ebenso harte Währung wie unser Euro. Wer sich Woche für Woche in einer Gruppe der Gemeinde engagiert, der bringt auch ein Opfer, das man mit Geld nicht bezahlen kann. Wer regelmäßig einen Kranken besucht, der bringt auch ein Opfer, das man nicht mit Geld bezahlen kann. Aber dieses Opfer bringe ich nicht, um mir einen neuen Vorteil zu erkaufen oder mir Ansehen zu erwerben. Und ich werde auch mit niemandem teilen, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, wenn es so ist. Dann ist es allemal besser, es bleiben zu lassen. Aber da, wo ich mich selbst neu als geschenkter, beschenkter erfahre und erlebe, wo ich mein Leben mit allem, was dazugehört, auch die tägliche Versorgung aus dem Supermarkt, als Geschenk begreife, dann bekomme ich auf einmal die Hände frei. Die Hände frei, um selbst zu schenken und um zu teilen. Wir sind Beschenkte. Gott ist der Schöpfer und Geber aller guten Gaben. Und wir werden gleich das Lied singen, 10.000 Gründe. Es gibt 10.000 Gründe, um Gott zu preisen und zu loben. Und das lasst uns tun miteinander. Amen.